Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region.
Kennst du Hausenblase, Tom? Mal so zum ein kleines Quiz heute Morgen mal.
Also zum Thema Blase könntest du jetzt viel erzählen, vor allem was biologisch und auch pathologisches, aber jetzt Hausenblase. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi?
Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal 1, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ilke.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des VRM-Wein-Podcasts Wein mal 1. Im achten Teil geht es um Weinfehler. Am Mikrofon begrüßt Sie heute wieder der René Hart und der Tom Ilke. Wer kennt das nicht? Man freut sich nach einem stressigen Tag auf ein gutes Glas von seinem Lieblingswein. Doch kaum ist die Flasche entkorkt, ist es mit der Freude auch schon vorbei. Nämlich ziemlich deutlich sticht der Korkton in die Nase. Es ist der bekannteste Weinfehler, aber beileibe nicht der einzige. Oder wie ist das, René?
Das ist wohl so, dass der Korkton sicherlich in der Gesellschaft am bekanntesten ist. Und auch nicht jeder Wein, der einen unangenehmen oder zumindest ungewohnten Duft verströmt, ist deshalb gleich fehlerhaft. Da lohnt auf jeden Fall mal der Blick aufs Detail. Um es vorwegzunehmen, die meisten Weinfehler werden durch Mikroorganismen hervorgerufen. Aber es gibt auch Fehler, die bei Gärung und Ausbau des jungen Weines sowie durch falsche Lagerung entstehen. Das hatten wir ja schon mal. Mhm. So, Tom, wie stelle ich denn nun fest, ob ein Wein fehlerhaft ist?
Ja, blicken wir mal so ein bisschen zurück. In der Folge über das richtige Probieren des Weins ist uns der Dreiklang Kolor, Odor, Sapor begegnet. Stammhörerinnen und Hörer werden sich vielleicht noch dran erinnern.
Das kleine Latinum.
Das kleine Latinum, genau. Das Asterix Latinum. Der hilft uns, dieser Dreiklang, der hilft uns nun auch beim Identifizieren von Weinfehlern. Vor allem Kolor und Odor, also Farbe und Aussehen und Geruch, ja. Kolor, also zur Farbe, wenn wir Weißwein ins Glas gießen und der ist trüb, dann deutet das schon auf einen Fehler hin. Oft sind es Ausflockungen oder feine Schlieren und Schleier, die man im Glas sieht. Die Trübung wiederum kann mehrere Ursachen haben. In der Regel sind Bakterien die Übeltäter. Vermehren die sich sehr stark im Wein, entsteht Trübung. Mit solchen Weinen kann man nur eins machen, wegkippen. Eiweißschlieren beseitigt der Winzer durch Zugabe eines Mittels namens Bentonit. Also häufig macht er das so. Das wird später bei der Filtration dann wieder entfernt.
Ja, landläufig sagt man da auch Schönung. Mhm. Also eine gewisse Eiweißstabilität schaffen. Kennst du Hausenblase, Tom? Mal so zum ein kleines Quiz heute Morgen mal.
Also zum Thema Blase könntest du jetzt viel erzählen, vor allem was biologisch und auch pathologisches. Aber Hausenblase.
Ja, das ist nämlich ganz interessant, gerade auch zum Thema vegane Weine. Das ist ja momentan sehr hip, dass man damit wirbt und das tatsächlich auch auf die Weinflaschen schreibt. Trauben sind ja an sich.
Ja eben, die sind doch vegan.
So, genau. Und da stellt sich halt die Frage, wieso schreibt man da drauf vegane Wein? Es gibt durchaus tierische Produkte, die man eingesetzt hat, teilweise auch schon im Mittelalter. Und da kommt die Hausenblase ins Spiel. Die Hausenblase oder der Hausen ist ein Stör aus dem Kaspischen Schwarzen Meer und dem seine Blase wird getrocknet und die besteht, glaube ich, zu 70% aus Kollagen und die wurde genutzt und wird heute teilweise auch noch genutzt, um die Weine zu schönen. Aha. Und da, interessanterweise ist das, habe ich, glaube ich, mal gelesen, 1 Gramm auf der Hektoliter, also wenn man sich schon mal diese Wirkweise da vorstellt, ja, und da ist es so, dass das Kollagen in der Blase halt mit den Gerbstoffen zu einer unlöslichen Verbindung zusammenfügt sich und das reißt diese Schwebstoffe mit, wird teilweise heute auch nochmal benutzt bei koscheren Weinen, sofern der Fisch dann auch koscher war.
bin ich jetzt auch wieder ein Tick schlauer. Vielen Dank. Ja, René, jetzt hatten wir das Thema Weißwein, Trübung. Wie ist es eigentlich bei Rotwein?
Also bei Rotwein kann das aufgewirbelte Depot, also sprich der Bodensatz, der durchaus mal vorkommen kann, für eine Trübung sorgen. Das ist aber auf jeden Fall kein Weinfehler. Erstens setzt es sich ja wieder von alleine ab und zweitens kann man durch Dekantieren beziehungsweise durch Einsatz eines kleinen Filters des Rotweines verhindern, dass das Depot überhaupt ins Glas kommt. Früher war das ja so, wenn das am Tisch in der Gastronomie, da hat man ja noch ein Kerzchen drunter gestellt, damit der Sommelier da sehen konnte, ob da ein Depot ist und sowas. Mm-mm. Aber nochmal, das sind meistens Alterungsdinge im Rotwein, aber es ist kein Fehler, dass ich da ein gewisses Depot
durch hat. Dekantieren kriegt man das weg. Also Dekantieren ist das vorsichtige Umfüllen aus der Flasche in eine Karaffe. Du hast es eben schon gesagt, im Restaurant beim der Sommelier, das ist so das Bild, das man so auch dann im Kopf hat, wenn man sich so ein bisschen für Wein auch interessiert. Wenn man zu Hause hat man natürlich möglicherweise, wenn man häufiger auch dann Wein trinkt und Rotwein, hat man vielleicht auch eine Karaffe, dekantiert man auch. Wichtig ist beim Dekantieren einfach, dass man das ein bisschen sehr vorsichtig macht und nicht einfach so rumkippt, weil beim Rotwein kann eben Depot drin sein und das wollen wir jetzt nicht im Glas haben.
Nein, aber es sind ja zwei Gründe. Einmal dekantiert man, um den Wein zu belüften, und durchaus auch der zweite Aspekt, um beim Rotwein ein vorhandenes Depot einfach zurückzuhalten, weil das macht keinen Spaß, wenn man da so einen sandigen, knirschenden Schluck da nimmt.
Gut, es gibt im Prinzip noch einen dritten Grund. Also manche junge Weine, die entfalten sich dann einfach besser.
Ja, die kriegen dann mehr Körper. Die
kommen das ist dann ja das, was ich mit Belüftung meinte.
Ja, okay. Ebenfalls kein Weinfehler ist natürlich eine Trübung bei ungefilterten Weinen. Ja,
also das ist ja heute auch ein Trend bei vielen jüngeren Winzern, die dann einfach, und auch eine Reihe von Top-Winzern machen das auch, einfach ihre Weine ungefiltert abfüllen. Da kann es dann auch schon mal zu einer Trübung kommen, ist aber kein Weinfehler.
Ist momentan auch ziemlich hip.
So, und wenn wir jetzt schon dabei sind, aufzuzählen, was zwar auffällig, aber dennoch kein Weinfehler ist, dann muss an dieser Stelle auch der Weinstein
genannt werden. Stimmt, genau.
Denn Weinstein ist im Prinzip nichts anderes als eine Ausfällung von Salzen der Weinsäure. Er ist weder gut noch schlecht und der Gesundheit schadet er.
Ja, das sieht halt bei Weißwein schlecht aus, sag ich mal, wenn du dann auch noch eine klare Flasche hast und da schwimmt dann da unten was drin rum, ist für jemanden, der sich nicht so mit dem Thema befasst und sagt, was ist das denn und sowas, ja. Sieht es halt einfach auch nicht schön aus.
Ja, aber andererseits gibt es ja auch die Mär, die also früher immer kolportiert wurde, oh, Weinstein, das gibt's nur in guten Weinen, der Wein muss besonders gut sein, da sind ganz viele Minerale drin, die sich jetzt ausfällen und so, tolle Extrakte und so. Nein, das ist Unsinn. Also Weinstein ist halt einfach eine chemische Reaktion. Das sind Kristalle, die sind unten meistens auf dem Flaschenboden, dann, wenn man die Flasche stehend lagert. Und es ist weder gut noch schlecht, es schadet auch nichts. Er ist halt einfach da, fertig.
Genau. So, kommen wir zu Odor. Auch hier kann es vorkommen, dass ein Wein zwar einen ungewöhnlichen oder einen unangenehmen Geruch verströmt, der noch nicht fehlerhaft ist. Mhm. Solche für den Laien erstmal irritierende Gerüche können bei spontan vergorenen Weinen auftreten. Das kennen wir ja. Bei dieser Form der Vergärung setzt der Winzer dem Most keine Hefen zu, also keine Reinzuchthefen oder sonst wie, um die Gärung anzustoßen, sondern überlässt das den Hefestämmen, die sowieso im Weinberg an den Trauben haften, beziehungsweise im Keller vorhanden sind. Richtige Weinprofis schmecken oder sagen sogar, dass sie bestimmte Keller am Geschmack des Weines erkennen, weil wenn in dem Keller seit 200-300 Jahren Wein gemacht wird, ist das natürlich auch so ein kleines Mikrokosmos.
Ja, man, das mit den Spontesen, mit der Spontanvergärung, es ist halt so einfach, wenn man über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg in dem Keller auch mit Reinzuchthäfen, gut, Jahrhunderte ist falsch, weil die Reinzuchthäfen gibt es erst
seit den 70er Jahren. Da komme ich gleich noch dazu.
Aber wenn man da halt eben lang genug mit Reinzuchthäfen gearbeitet hat, dann haben diese Hefestämme sich natürlich auch in dem Keller quasi niedergelassen. Und das ist so Spontangärung. Was ist denn wirklich Spontangärung und was ist tatsächlich rein eingetragen durch die Geschichte des Gutes? Da muss man sagen, ja, da kann man lang drüber und trefflich drüber streiten, aber wichtig ist für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach zu wissen, es gibt eben dieses Thema Spontangärung und das haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen erläutert, aber du hast ja gesagt…
Ja, eigentlich, was ich noch sagen wollte, da muss ich jetzt nochmal kurz reingrätschen, die Spontanvergärung ist ja eigentlich die Ursprungsform der Weinvergärung, die, sag ich mal, glaube ich, bis in die 70er Jahre alternativlos war und jetzt von einer ganzen Reihe von jungen Winzern wieder propagiert wird. Die Spontis haben in der Regel eher so einen würzig-hefigen Ton in der Nase, der auch schon mal ein bisschen intensiver ausfallen kann, wie wir wissen, weshalb manche Weinkenner auch von Stinkern sprechen. Das ist aber sehr positiv gemeint und auf jeden Fall kein Weinfehler.
Ja, aber
ich möchte gerade noch mal kurz reingrätschen,
René. Das mit den Stinkern, ja. Also es gibt ja Winzer, aber auch Weintrinker, die begeistern sich ja geradezu an sehr stark hervortretenden Sponti-Aromen. Ja. Also ich muss sagen, ich hab's da lieber dezent. Mittlerweile ist das auch so. Am Anfang waren, als man sich wieder auf Spontis besonnen hat, da waren auch diese Gerüche, die aus dem Glas rauskamen, sehr intensiv. Mittlerweile ist das also auch schon bei vielen, die spontan vergären lassen, aber sehr, sehr gemäßigt. Und das ist auch das, was ich bevorzuge. Kann natürlich jeder für sich halten, wie er möchte.
Es gibt auch die Philosophen unter den Winzern, die sagen, ein Sponti darf man weder riechen noch schmecken. Und trotzdem wenden sie es an.
Ja.
Also diese Fraktion gibt es auch, aber das ist ja auch das Spannende, wenn das alles so unisono wäre, wäre es ja der halbe Spaß. Aber jetzt mal tatsächlich zu den Fakten. Was ist denn jetzt ein Weinfehler, Tom?
Also gut, dann jetzt mal rein ins üble Vergnügen. Ja,
ja, so kann man sagen, ja.
Ja, ist so. Ja. Also wenn beispielsweise es aus dem Weinglas rausricht, als sei darin kein Wein, sondern faule Eier, dann lässt das auf Schwefelwasserstoff schließen. Dieser Fehlton heißt Böxer. Der kommt übrigens gar nicht mal so selten vor.
Das stimmt.
Denn der Böxer taucht vor allem bei jungen Weinen auf. Ursachen können sein, da gibt es mehrere, zu starke Schwefelung, aber auch mal Reste von Pflanzenschutzmitteln oder auch eine zu hohe Gärtemperatur. Das sind alles so die Ursachen, die da genannt werden, warum kommt es eigentlich zum Böxer? Ja. In einem frühen Stadium, beziehungsweise wenn der Böxer noch nicht so ganz ausgeprägt ist, kann er sich beim Kontakt mit Luft verflüchtigen. Das haben wir ja auch schon oft erlebt im Weinbau und bei Prüfungen oder so, wenn man dann reingerochen hat, oh Böxer, Glas bisschen geschwenkt, bisschen stehen lassen und bei dem einen oder bei dem anderen Wein ist er dann tatsächlich rausgegangen durch den Kontakt mit der Luft. Also am besten, was ich eben schon gesagt habe, das Glas intensiv schwenken, bleibt der üble Geruch, gibt's nur eins, Glas und Flasche ausgießen. Helfen soll bei leichten Böxern übrigens auch Kupfer. Aber der Empfehlung, so eine Zentmünze oder eine 5-Cent-Münze oder auch eine 2-Cent-Münze, also Kupfergeld, in den Wein zu geben und sie da einige Zeit drin zu lassen, ehrlich gesagt, das kann ich allein schon aus ästhetischen Gründen nicht so richtig befürworten. Also ich sehe davon auf jeden Fall ab.
Das ist ja auch eine Technik nicht gut. Spezielle Form vom Böxer, da habe ich nochmal, was ich sagen will, ist der Lagerböxer, Mercaptan auch genannt. Der tritt bei Weinen auf, die schon längere Zeit lagern und bei denen der Böxer zunächst nicht entdeckt wurde. Mit der Zeit ist es dann so, dass diese üblen Gerüche fast einen unerträglichen Gestank entwickeln. Vor allem fermentierter Blumenkohl, kann man sich ja vorstellen, aber auch Zwiebeln oder verbranntes Gummi steigt dann aus dem Glas. Also das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Das ist auch nicht zu genießen und das ist so
ja, also stechend eklig. Man soll es nicht glauben, aber dass der unangenehmste Geruch im Zusammenhang oder Fehlton im Zusammenhang mit Wein ist für mich Blumenkohl. Das ist so eklig, also dieses fermentierte das ist so, boah, also da muss ich ehrlich sagen, da kannst du mich absolut mit jagen. Gott sei Dank hat man das nicht so häufig. Was es allerdings wieder häufiger gibt, ist der Essigstich, auch flüchtige Säure genannt. Und der ist auch für Laien im Prinzip leicht am Geruch zu erkennen. Ja? Dabei ist natürlich bei flüchtiger Säure, Essigstich ist der Name Programm. Der Wein riecht wirklich deutlich nach Essig. Und der Weinfehler entsteht durch den Abbau von Ethanolalkohol zu Essigsäure, was zunächst einmal im Wein durchaus normal ist. Das Problem ist allerdings die Frage der Konzentration und Intensität dieses Essigstichs.
Ja, stimmt. Ja.
Ich habe jetzt eben gerade gesagt, auch der Laie kann das leicht erkennen. Ich habe da irgendwie so bei mir so ein Defizit. Also ich kann alle möglichen Weinfehler ganz gut benennen oder viele erkenne ich auch direkt. Aber ich habe irgendwie so eine flüchtige Säurelegasthenie bei mir eingebaut. Also wenn alle Leute sagen, ja, das riechst du das nicht, da muss ich sagen, da muss ich dran arbeiten. Da bin ich noch dran, weil nämlich das ist wirklich eigentlich sehr eindeutig zu erkennen, aber
gut. Nein, da muss ich jetzt aber ein bisschen Lanze für dich sprechen, dass ich sage, manchmal ist es ja auch ganz dezent und das hatten wir ja schon mal in einer Sendung, bei mir ist es ja mit dem Schwefel, dass ich sage, ich rieche da eine Überschwefelung nicht. Das sind ja so persönliche Nuancen in deiner olfaktorischen Wahrnehmung. Und insofern, also.
Obwohl ich olfaktorisch obsessiv bin.
Sehr, das ist, das müssen wir uns mal merken. Ja? Ja. Olfaktorisch exzessiv.
Nee, obsessiv.
Beides das wahrscheinlich.
Wahrscheinlich beides.
Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
Das ist ja der Weinsinn!
Heute im Weinsinn der Woche ein 2019er Weißer Burgunder Trocken aus dem Weingut Henritzi in Friesenheim.
Oh, da bin ich gespannt, das kenne ich noch gar nicht so gut.
Ja, das liegt in Rheinhessen. Zur Winzerin der Laura Henritzi, die diesen wunderbaren Wein gemacht hat. Dass die Laura mal einst Winzerin mit eigener Weinlinie im elterlichen Weingut in Friesenheim sein würde, das hätte sie sich als Kind nie zu träumen gewagt. Also ich kenne die Familie schon ein bisschen länger und kenne die Laura als Kind. Also das muss man sagen, dass ihr Weg ins Weingut führt, das war damals nicht zu erwarten. Jetzt sind wir bei dem Wein, den wir im Glas haben.
Nur ein Näschen. Spiegelt,
ja. Ja, das spiegelt nämlich auch dieser weiße Burgunder 2019 wieder. Mm. Hellgelb würde ich sagen.
Ja.
Farbe funkelt aus dem Glas raus. Wenn man reinriecht, kommt einem so ein bunter Korb gelber Früchte auch entgegen. Birne, Marille, Ananas, Melone, so ein wirklich bunter Korb.
Ja, aber auch so ein bisschen typisch für die Burgunder, oft auch so ein bisschen nussig.
Ja.
Vielleicht auch so ein Hauch Brioche, also dieses Hefegebäck.
Ja, Hefegebäck, ja, absolut. Und wenn man den jetzt mal in den Mund nimmt. Mhm. Also schon beim ersten Schluck entfaltet sich also so ein...
Straight.
Diese frische, geradlinige Weißburgunderstruktur, ja, und hat ein total angenehmes Mundgefühl. Das ist dieser guten Balance aus meiner Sicht zwischen Süße und Säure und einer belebenden Frucht, die dann eben auch da noch da mit dabei ist, eben geschuldet. Also ein Weißburgunder, wie man sich wünscht, ja. Strukturiert, elegant, sortentypisch.
Everybody's Darling.
Ja, aber meistens ist er everybody's
also, darling. Ohne, dass das negativ ist. Also
er ist nicht beliebig. Sondern,
nein, sondern aber er wird vielen gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und auch hier würde ich sagen, so als Solisten nach getaner Arbeit oder als Begleiter zu mediterraner Küche würde ich ihn jetzt mal nehmen. Hm. Ja.
Passt ganz gut.
Super. Ja. Also Laura Henritzis Weißburgunder macht zu vielen Gelegenheiten eine gute Figur, muss man sagen. Und das gilt im Übrigen auch für die anderen vier Laura, L'Aura,
ja, Weine. Was macht sie noch?
Grauburgunder,
oh.
Riesling, mhm. Sauvignon Blanc und Rosé.
Ah.
Der erste Aura-Jahrgang kam übrigens 2018 auf den Markt. Das heißt, das ist wirklich noch eine sehr, sehr junge Linie.
Newcomerin.
Wie auch die Weinerzeugerin selbst. Wieder an dieser Stelle für alle, die es interessiert und die ein bisschen mehr zu den Weinen Analysedaten wissen wollen. Der Weißburgunder hat 4,9 Gramm pro Liter Restzucker, 6,6 Gramm pro Liter Säure und 12,5 Volumenprozent Alkohol und der Preis 7,50 Euro. Da muss ich es wieder sagen, ein tolles Preis-Genuss-Verhältnis.
Ihr habt es gehört, noch ist die Laura Henritzi ein Geheimtipp, dürfte sich bald ändern.
Da bin ich aber ganz, ganz sicher. Prost, René.
Prost. So, aber jetzt kommen wir auch nochmal zu einem Thema, was wir ja bei unserem Jingle immer gesagt haben.
Ja.
Geranie, was ist das? Man kann es ja grundsätzlich mal so sagen, es ist auf jeden Fall nicht immer gut, wenn ein Wein blumig duftet. Und da kommt das Thema Geranie vor. Vor allen Dingen, wenn er danach riecht. Der Geranienton ist definitiv ein Weinfehler. Verantwortlich dafür ist das Geraniol, eine Substanz, die entsteht, wenn Bakterien Sorbinsäure abbauen.
Aha.
Damit sie das können, muss dem Wein zuvor Sorbinsäure als Konservierungsmittel zugegeben worden sein. Das heißt, das entsteht nicht aus dem Wein an sich, sondern aus zugesetzten
Weinverarbeitung, Weinbereitung, ja.
Konservierungsmittel. Ja. So.
Okay.
Und dann ist es auch ziemlich eindeutig, diese Geranienton. Ja. Aber das kommt selten vor.
Aber Geranienton ist echt auch fies. Also gut, kommen wir jetzt mal zu einem Weinfehler, der gleich mehrere Namen trägt. Beispielsweise Brett.
Ah, volles Brett.
Ja. Pferdeschweiß, nasser Hund.
Mäuseln.
Ja, sucht euch den aus, liebe Hörerinnen und Hörer, der euch am besten gefällt. Allerdings gibt es in der Weinszene eine durchaus geteilte Meinung darüber, ob es sich bei Brett wirklich um einen Weinfehler handelt.
Die einen sagen natürlich ja und kippen Brettweine direkt aus. Für andere ist der Ton spannend, anregend, ja geradezu animalisch. Unstrittig ist, also je nachdem auf welche Seite man sich jetzt schlagen will, aber unstrittig ist, dass der Hefepilz Brettanomyces dafür verantwortlich ist. Übrigens, Brett, Pferdeschweiß, Hefepilz, wie auch immer man es nun nennen will, kommt vor allem bei Rotweinen vor. Man hat es aber auch bei Weißweinen und auch bei Bier.
Überwiegend bei Rotweinen, gereifte Rotweine im
Eichenfass.
Ja, genau. Ja, da tritt es oft auf. Und wie du schon gesagt hast, das ist eine Frage auch so ein bisschen des persönlichen Geschmacks. Manche mögen das Animalische ja schon so ein bisschen. Also ich kann da auch nicht viel mit anfangen. Das ist wirklich so eine Sache, ob man das als Weinfehler bezeichnet. Die Prüfkommission der Landwirtschaftskammer wird es natürlich bejahen.
Ja, ja, die würden es beanstanden. Aber wie gesagt, es gibt ja die verschiedensten Geschmäcker. Also ich hatte mal einen guten Bekannten, mittlerweile verstorben, der trank unheimlich gerne, was heißt unheimlich gerne, der trank Wein mit Korkschmeckern. Das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Oh. Der hat diesen Korkwein in sich reingeballert. Und ich dachte, um Gottes Willen, wie geht das? Aber er sagt, ach wieso, kann man doch trinken, ist doch schön, prima. Ja, also okay, es gibt tatsächlich, wie es mein Vater immer gesagt hat, auf Rheinhessisch, die eine essen gern Handkäse, die anderen gern Schmiersalz.
Ist halt so. Ja, sehr, sehr schön, ja. Also eine Note, die sich ebenfalls leicht mit der Nase, aber auch am Gaumen wahrnehmen lässt, ist Klebstoff bzw. Lösungsmittel. Da gehen jetzt bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich viele Fragezeichen im Kopf auf, dass man sagt, wie kommt das denn? Der Fehlton taucht überwiegend bei jungen Süßweinen auf, findet man aber auch durchaus mal im Rotwein. Ursache ist tatsächlich Ethylacetat, also dieses sensorisch so ein bisschen Lösungsmittel, Ester, Trester, Uhu-Ton. Mhm. Also wenn man, ich will jetzt keine Schleichsteuerung machen, aber dieses...
Na gut, man kann sich vorstellen, wie Klebstoff riecht.
Ja, ja, genau. Ja. Und Ursache ist lange Maischestandzeiten von faulem Lesegut, keine Vorklärung und auch eine fehlerhafte Spontanvergärung.
Auf jeden Fall, also was ich bestätigen kann, diese Weine tatsächlich, also wenn man da reinriecht, das ist, man denkt verflüssigtes Uhu. Ich sag's jetzt nochmal.
Kennt man ja von Basteln früher.
Ja, genau so riecht es dann. Ja. Ein Weinfehler, der ein Kind des Klimawandels sein könnte, lieber René, ist der untypische Alterungston, genannt Uta.
Ah ja, und da meint der Weinkenner jetzt nicht die hübsche Nachbarin Uta, sondern das ist tatsächlich die Abkürzung für untypischer Alterungston.
Ich sag jetzt mal, könnte bei dem Thema Klimawandel, ja, weil man noch nicht so genau weiß, wie bzw. wodurch er entsteht. Die geltende Lehrmeinung ist, dass Uta durch den Stress bewirkt wird, den die Reben in trocken heißen Jahren zu überstehen haben. Und da hatten wir ja in den letzten zwei, drei Jahren, solche Jahre hatten wir ja gehabt. Ja. Uta entsteht also bereits im Rebstock oder am Rebstock. Und zwar nur bei Weißweinsorten. Weine mit Uta sind von blasser, wässriger Farbe und haben so einen markant üblen Geruch, der an einen alten Spüllappen, und jetzt geht's, Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt müsst ihr stark sein, Erbrochenes oder auch, das ist jetzt wieder etwas erträglicher, Mottenkugeln erinnert. Ja,
ja, was auch immer so bei mir ganz gut da anschlägt, ist so, wenn man weiß noch, wie Bohnenwachs riecht. Mhm. Das hat ja kaum heute noch einer. Früher war das ja gängiges Thema. Heute vielleicht auch so Toilettenstein oder was auch, nasses Hundefell. Das kommt auch so dem Ton ziemlich nahe.
Also ich kann mit diesem Spüllappen immer ganz gut leben, weil wenn ich ins Glas reinrieche, man kann sich so einen Spüllappen vorstellen, den hat man dann, damit hat man eben das Geschirr gespült, hat man nochmal die Spüle nochmal drüber gewischt und so weiter und da ist dann alles Mögliche drin in diesem Lappen, ja. Und wenn man daran riecht, so ungefähr, also das ist so meine Assoziation, die ich immer mit Uterweinen habe.
Und noch als Profi-Tipp von uns, immer ins leere Glas riechen. Die meisten Weinfehler potenzieren sich tatsächlich im leeren Glas noch, gerade der Uta-Ton. Den riecht man in einem leeren Weinglas noch extremer, als wenn der Wein dort noch drin wäre. Also Profi-Tipp,
Richtig. Immer
mal wegkippen und ins leere Glas riechen, auch beim Kork.
Genau.
Und beim Kork, achso, da kommen wir ja noch dazu.
Ja, jetzt hätte ich beinahe was verraten.
Wieso? Das ist alles okay, eine prima Überleitung.
Also, ja. Wir sind nämlich jetzt wieder...
Ja.
So, nachdem wir so ein bisschen eine Tour d'Horizon der Weinfehler gemacht haben, kommen wir jetzt wieder zurück zum häufigsten Fehlton, nämlich dem Korkschmecker.
Ja, genau. Und die Ursache ist ein Stoff, Trichloranisol heißt kurz TCA. sagen die Profis da immer. Ah, TCA, ganz klar.
Mhm. Und wie kommt das Zeug dann in den Korken rein?
Ja, man vermutet, dass es ein Stoffwechselprodukt von Mikroorganismen ist, das in den Kork gelangt. TCA bewirkt eben diesen muffigen Ton in der Nase, den man auch tatsächlich im Mund schmecken kann. Mhm. Für Winzer halt ärgerlich, du hast ein Top-Produkt, ballerst den Korken da drauf und nach 2-3 Jahren stellst du fest, also da haben schon viele Winzer gestöhnt und haben gesagt, ich muss da die Hälfte wieder aufziehen. Und wenn man weiß, dass da immer mal 1.000, 2.000 Flaschen oder sowas gefüllt werden, ist das schon sehr ärgerlich. Zumal es Zeiten gab, wo der Korkton halt extrem häufig aufgetreten ist, ist ein bisschen verloren gegangen, natürlich auch durch den Wechsel zum Schrauber, den viele ja, das haben wir ja auch schon gesagt, in diesen Schnelldrehern, also in den Basisweinen vollzogen haben. Aber auch das ist kein hundertprozentiger Garant, damit das Korkproblem überwunden ist. Denn den Korkton, Achtung, den gibt es durchaus auch bei Flaschen, die nicht mit dem Korken verschlossen sind. Also es gibt es durchaus auch, uns ist das schon mal aufgefallen, durchaus auch beim BVS.
Ja, also ich erinnere mich da an ein Gespräch mit dem Professor Jung von der Hochschule in Geisenheim am Rande unserer VRM-Weinprobe Rheinhessen versus Rheingau. Du erinnerst dich vielleicht auch, du warst da in Oppenheim mit dabei. Und da haben wir uns am Rande mal drüber unterhalten und habe ich gedacht, naja, jetzt mit den Korktönen ist es ja durchaus besser geworden durch die Schraube. Und da sagt er, ja, Vorsicht, dieser Stoff, dieses TCA, das ist halt auch in anderen, also auch in Flaschen mit anderen Verschlüssen unterwegs. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe ja jetzt einen Schrauber oder ich habe jetzt einen Glasverschluss, da kann überhaupt kein Korkton drin sein, das kann schon auch mal zum Trugschluss werden.
Richtig. Und da nochmal der Profi-Tipp beim Korkton, wenn man sich da nicht ganz sicher ist, also ich streite mich da durchaus auch manchmal mit meiner Frau, die dann sagt, er hat auch Korkton, und dann ist es immer ein gutes oder ein probates Mittel, den Wein mit Wasser zu verdünnen, weil durch die Beigabe oder Zugabe des Wassers potenziert sich tatsächlich dieser TCA-Ton sehr deutlich.
Ja, und es gibt noch mal beim Korkton gibt es ja so verschiedene Insider-Tipps, wie man dem Ding vielleicht begegnen könnte. So ein Mittel, das helfen soll, ist Frischhaltefolie.
Helfen soll, um den wegzukriegen.
Ja. Ach so. Ja, also nicht um den noch weiter reinzukriegen oder besser probieren zu können. Nein, also Frischhaltefolie soll tatsächlich dabei helfen, diesen Korkton zu eliminieren, denn die Frischhaltefolie soll diesen Stoff TCA aufnehmen.
Ah.
Die Kehrseite der Medaille ist es natürlich so, diese Frischhaltefolie gibt dann wohl aber auch noch einige Stoffe in den Wein ab. Daher meine Meinung dazu, ich würde da eher die Finger davon lassen. Es gibt tatsächlich Leute, die schwören auf dieses Thema Frischhaltefolie versus Korkton. Ich bin da nicht so überzeugt.
Soll ich dir was sagen? Wir machen da mal einen Faktencheck. Also wir testen das mal, weil das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Mhm. Finde ich spannendes Thema. Ach doch, ich habe es vor kurzem, wir sind ja in verschiedenen Weingruppen, auch in Facebook, und da war tatsächlich ein Weinkenner, der gesagt hat, ich habe das Problem, und ein anderer hat dann geantwortet, du probier das mal mit Frischhaltefolie. Da ist mir es schon mal begegnet, aber ich hatte es tatsächlich jetzt verdrängt.
Wir machen das mal.
Wir probieren das mal. Wir werden irgendwann
mal. Jetzt brauchen wir nochmal einen Korktonikenwein.
Ja, das stimmt. Also wir werden irgendwann Ihnen berichten können, was das Ergebnis des Faktenchecks war.
Ja.
So, aber was ihr zur Vermeidung von Weinfehlern aber tatsächlich selbst tun könnt, ist, den Wein richtig zu lagern. Das hatten wir ja schon mal in der Extrasendung. Also nicht zu trocken, zu feucht, kühl, dunkel. Bei älteren Weinen immer darauf achten, dass die Flasche noch komplett gefüllt ist. Über die Jahre kann es natürlich sein, dass durch den Korken Wein verdunstet. Gerät dadurch zu viel Sauerstoff in den Wein, kann der tatsächlich oxidieren. Und das wäre es dann gewesen für den Wein.
Ja,
da kann man auch nicht mehr helfen. Was kann man tun, wenn man so Flaschen hat? Also es gibt Winzer, die den Schwund ausgleichen, entweder, dass die Flaschen nehmen und praktisch aus 10 9 machen und den mit eigenem Material auffüllen. Wenn das halt ganz seltene Weine sind, und das kennt man so ein bisschen vom Kloster Eberbach, da haben wir schon mal einen Bericht gesehen, dann wird das Flüssigkeitsvolumen durchaus auch mit Glaskugeln aufgefüllt.
Ja, das macht auch das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Oppenheim.
Ach.
Geht das auch. Die haben ja auch eine Schatzkammer, und bei gereiften Weinen ist es halt eben so, da kann es schon mal vorkommen. Und wenn man alte Weine, vielleicht noch jetzt ein Tipp aus einer ganz anderen, zum ganz anderen Thema, aber ein Tipp, wenn man alte Weine im Keller hat und man will wissen, taugen die noch was, kann man die noch trinken, sind die noch okay, einfach zu so einer Stelle hingehen, ja, und Wein aufmachen lassen, probieren, nur einen kleinen Schluck, dann kriegt man ja mit, der Wein ist noch da, den kann man noch weiter aufheben. Dann wird er mit Glaskugeln wieder aufgefüllt, was man rausgenommen hat, neuer Korken drauf, neu, dann vielleicht noch mit einer Kapsel oder mit Siegellack drüber, fertig. Ja, und dann kann man diesen Wein weiter aufheben, dann weiß man, da ist okay.
Guter Tipp, Tom.
Und wenn es eben, wenn man feststellt, naja Gott, mein 64er Riesling, der hat es jetzt dann doch auch, den hat es auch ereilt, Essigstich oder wie auch immer, und dann kippt man halt weg.
Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.
Genau, so ist das Leben.
Genau.
Machen wir eine kleine Zusammenfassung, was hat man denn jetzt alles gehabt? Zunächst mal hat man eine ganze Reihe von Weinfehlern, die eigentlich gar keine sind, sondern einfach nur eben Dinge wie Weinstein oder so Sachen. Ja, da hat, erinnert euch, ja, das gibt's im Wein, ist aber kein Fehler. Dann muss man sagen, oder auch diese Geschichte mit der Spontanvergärung, die Spontis, ja, die riechen möglicherweise mal ein bisschen extrem.
Die Stinker.
Ja, aber die sind also auch kein Weinfehler. Weinfehler sind schon eben der Korkton, den wir eben gerade nochmal hatten, der Böchse, der nach faulen Eiern riecht. Dann hat man die flüchtige Säure, diesen Essigstich.
Die Uta
und die Geranie. Mhm. Gigantisch ist es, wenn man Uta und Geranie zusammen hat.
Das auch nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also es gibt durchaus ja Musterbeispiele für fehlerhafte Weine. Wie mein Hausarzt gesagt hat, des Öfteren, man kann Läuse und Flöhe auch gemeinsam haben.
Ich glaube, wir haben denselben Hausarzt, das hatte mir auch schon gesagt. Ja, gut. Und dann haben wir, wie gesagt, diese Klebstoffnummer gehabt. Und all das zusammen ist natürlich noch längst nicht das komplette Universum der Weinfehler.
Nein,
es gibt viel mehr Fehler und auch viel mehr Fehltöne. Aber wenn wir die jetzt alle auflisten wollten und uns drüber erhalten wollten, könnten wir so, na, ich denke mal, die nächsten 7, 8 bis 10 Podcast-Folgen darüber reden. Das machen wir nicht. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Ja, René, wie geht's denn eigentlich beim nächsten Mal weiter?
Da haben wir ein tolles Thema, und zwar die Rebsorten Klassiker und Newcomer. Machen wir 2 Teile draus. Im ersten Teil machen wir so ein bisschen das Kulturhistorische zum Thema Reben. Und im zweiten Teil, der dann folgt, geht es tatsächlich um die einzelnen Rebsorten an sich. Klassiker und Newcomer, Stichwort Piwi, historische Rebsorten. Also da wird es einiges zu hören geben.
Ja, hört sich gut an, René. Bevor wir uns jetzt verabschieden, nochmal der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Bei Fragen und Antworten einfach eine Mail schicken an weinmal1@vrm.de. So, René, hat wieder Spaß gemacht. Ja, ist gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschö.
Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal-Eins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ehlke, VRM-Reporter, Buchautor und Weinjournalist, und René Hart, Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.